Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Ich bin eher jemand für ein Worst-Case-Szenario.
Warum liegt Ursula Krechel mit ihrem Zweckpessimismus auch immer mal wieder falsch? Weshalb hat Marina Abramović für Skulpturen einen Preis erhalten? Und wieso spielt der Arzt Joe Bausch im Fernsehen eigentlich einen Pathologen? Themen dieser Stunde. In Deutschland steht sie gleich hinter dem Literaturnobelpreis, die Auszeichnung im Namen von Georg Büchner. Die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt hat heute bekannt gegeben, wer den wichtigsten deutschen Literaturpreis in diesem Jahr erhält: Ursula Krechel. 1947 geboren, schrieb sie 1973 ihr erstes Theaterstück Erika. 1977 erschienen erste Gedichte für ihren siebten Roman Landgericht, erhielt sie 2012 den Deutschen Buchpreis. Die Geschichte beginnt mit der Rückkehr auf dem Bahnhof.
Es war ein großartiges Artefakt. Eine Bahnhofskathedrale, von einem kassettierten Tonnengewölbe überspannt. Durch die Fenster flutete ein blaues, fließend helles Licht. Ein Licht wie neugeboren nach der langen Reise. Die hohen Wände waren mit dunklem Marmor verkleidet. Reichskanzlei dunkel, so hätte er ironisch vor seiner Emigration diesen Farbton für sich genannt. Jetzt fand er ihn nur herrschaftlich und vornehm, ja auch einschüchternd. Aber der Marmor war nicht einfach nur als Verkleidung auf die Wand gebracht worden, sondern ebenfalls abgesetzt, abgetreppt, sodass die Wände rhythmisch gegliedert waren. Der Fußboden blank, hinter den Schaltern ordentlich uniformierte Männer, die durch ein rundes Fensterchen blickten, davor Schlangen von Menschen, die gar nicht so schlecht gekleidet waren. Wenn er bedachte, es handelte sich um Kriegsverlierer, um Geschlagene, trugen sie den Kopf erstaunlich hoch.
Ursula Krechel mit dem Anfang ihres Romans Landgericht, der wahren Geschichte des Juristen Richard Kornitzer, der 1939 aus Deutschland fliehen musste und in der jungen Bundesrepublik erfolglos um seine Rechte als jüdisches Opfer der Nationalsozialisten kämpfte. Literaturkritikerin Sigrid Löffler kennt natürlich auch dieses Buch. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In der Begründung der Akademie für Sprache und Dichtung heißt es, Ursula Krechel habe den Verheerung der deutschen Geschichte und Verhärtung der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegengesetzt. Hätte auch ihre akribische und sehr, sehr hartnäckige Recherche erwähnt werden sollen?
Ja, die werden wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen besprechen. Ursula Krechel hat ja, Sie haben es angedeutet, ein sehr vielseitiges Lebenswerk. Sie hat immer wieder zwischen den literarischen Gattungen gewechselt, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele, Essays. Aber besonders umfangreich ist dieses genau recherchierte Prosawerk. In den letzten 15 Jahren liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf diesen großen Romanen und insbesondere eben auf dieser Trilogie, bestehend aus Shanghai, Fern von Wo, Landgericht und Geisterbahn. Und diese drei Dokumentarromane, die thematisieren die Verfolgung und die Vertreibung von unterschiedlichen Minderheiten, Juden, auch Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg. Und sie erzählen auch von den Schwierigkeiten, die diese verfolgten Menschen nach ihrer Rückkehr ins Nachkriegsdeutschland gemacht wurde. Diese Rückkehrer waren unerwünscht. Man hat ihnen das Leben in der alten Heimat nach Kräften erschwert. Man hat versucht, es ihnen überhaupt zu verleiden.
Ich habe bei der Lektüre dieser Trilogie etwas dazugelernt, was mir der Geschichtsunterricht nicht vermittelt hat. Also es ist ein, ich kann es kaum sagen, Vergnügen, auch diese Thematik geschrieben und beschrieben von Ursula Krechel zu lesen, aber eben auch dazu zu lernen.
Ja, ihre Romane sind ja auch deshalb so interessant, weil die Schauplätze, die sie wählt, und die Lebensschicksale, denen sie nachgeht, so ungewöhnlich sind. Sie hat sich um Themen gekümmert und um Schauplätze und Lebensschicksale, um die sich die deutsche Gegenwartsliteratur bisher kaum gekümmert hat. Und in diesem Roman Shanghai, Fern von Wo beispielsweise, da ist der Schauplatz das Ghetto von Shanghai. Und dort fanden ab 1938 rund 18.000 Juden Unterschlupf, weil Shanghai eines der letzten visumfreien Schlupflöcher war, wo Juden den Weltkrieg überhaupt überleben konnten.
Wie beschreiben Sie Ursula Krechels Texte? So präzise wie elegant, was fällt Ihnen ein?
Ja, eigentlich muss man sagen, dass sie in ihren Romanen gerne unterschiedliche Erzählperspektiven wählt. Sie wechselt auch schon mal unvermittelt die Erzählerstimme. Ihre Romanplots sind sehr vielschichtig, sie meandern zwischen den Zeiten. Sie verfügt über ein sehr breites und auch abwechslungsreiches Spektrum von narrativen Tonfällen. Und das Interessante ist, sie übersetzt ihre Rechercheergebnisse in ihre eigene Erzählsprache, also in eine Prosa von großer lyrischer Sprachkraft und von lebhafter und prägnanter Anschaulichkeit. Aber gleichzeitig hält sie sich ganz genau an die nüchternen Fakten. Also Krechels Erzählwelten, sie verlangen einen aufmerksamen Leser, das schon, aber sie belohnen den Leser auch für seine Aufmerksamkeit.
Ausgezeichnet wird ja ein Lebenswerk, also die Lyrikerin, die Schriftstellerin, die Essayistin, die Hörspielautorin, die Theaterautorin. Wann bzw. wodurch wurden Sie auf Ursula Krechel aufmerksam?
Ja, eigentlich habe ich bereits ihr erstes Theaterstück Erika gesehen, 1973. Das ist nämlich auch in Wien aufgeführt worden. Und da hat sie mich schon sehr interessiert. Sie war damals, glaube ich, hauptberuflich Dramaturgin. Und ich habe sie dann nie mehr aus den Augen verloren, auch wenn die Lyrik nicht gerade mein Spezialgebiet ist. Aber richtig schätzen gelernt habe ich sie erst, als sie die großen Romane geschrieben hat.
Sehr geehrte Frau Ministerin, heißt ihr erst in diesem Jahr erschienener Roman Frauen stehen im Mittelpunkt, Männer spielen eine wichtige Rolle. Wie wichtig ist diese Frauenperspektive Ihrer Meinung nach für Krechels Werk?
Ja, sie hat sehr oft die weibliche Perspektive eingenommen. Sie hat Frauen zu Wort kommen lassen. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, falsch, wenn man ihr Werk nur feministisch nennen würde oder auf die Frauenthematik reduzieren würde. Sie ist nämlich, wir haben es ja schon festgestellt, sehr leidenschaftlich an Zeitgeschichte und an Politik interessiert. Und ihre Romane sind aus sorgfältiger Archivarbeit, aus historischer Recherche, aus dem Studium von Zeitdokumenten hervorgegangen. Und dieser zeithistorische Hintergrund ihrer Romane, der ist immer bis ins winzigste Detail hin präzise belegt.
Sigrid Löffler über Ursula Krechel, der heute der Georg-Büchner-Preis 2025 zuerkannt worden ist. Und nochmal Literatur in dieser Fazitausgabe. Der Casino-Ehrenkartenbesitzer, Halfpipe-Spieler, Studio Braun-Mitbegründer und seit 2016 viel schreibender Heinz Strunk erzählt wieder Geschichten. Sein neues Gemüse ist heute erschienen. Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Tobias Wenzel über das Buch des Mannes mit der goldenen Schreibhand.
Heinz Strunk sitzt auf der Dachterrasse seiner Hamburger Wohnung. Plastikkrähen halten nach lebenden Tauben Ausschau. An einem Sichtschutz hängt ein Patronengürtel. Heinz Strunk packt das Gastgeschenk aus.
Das sieht fast nach einer Pflanze, also ein Kraut. Ist Koriander oder Petersilie? Doch Petersilie, Kraus. Ja, das werde ich versuchen, mal hier auf der Terrasse wachsen und gedeihen zu lassen. Das wäre tatsächlich mein erstes Kraut.
Ausgerechnet Petersilie, heißt eine Geschichte in Heinz Strunks neuem Erzählband Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Ein Mann, der wie Strunk selbst Petersilie liebt, fürchtet, sein letzter Gedanke vor dem Tod könne Gernot mag keine Petersilie sein, denn sein Freund Gernot hasst Petersilie. Tod und Vergänglichkeit samt körperlichem Verfall sind sehr präsent in diesen Geschichten. In der Erzählung Bäuerchen will sich eine Frau das Leben nehmen, weil sie unter ständigem Schluck aufleidet.
Die Frequenz der Gluckser, Hitzki, Schnackerl, Hickeschlicks steigert sich auf quälende 30 pro Minute. Nach einem halben Jahr ist Sonja am Ende, ist ihr Zerreißpunkt erreicht. Sie hing noch nie besonders am Leben. Aus vielen Gründen erscheint es ihr besser, tot als lebendig zu sein. Die Liste ist lang und wird länger, je länger sie darüber nachdenkt. Kein Geld, kein Glück, kein Sprit.
Fast immer nimmt Heinz Strunk den kleinen und großen Sozialdramen etwas von ihrer Schwere, indem er sie mit der Feder des Humors auffängt. Es entsteht wunderbare Tragikomik. So vermisst Sonja schließlich ihren Schluck auf, als der verschwindet, kurz bevor sie von der Hamburger Köhlbrandbrücke springen will.
Die müsste hinter diesem Gebäude da sein. Dahinter dürfte sich die Kühlbahnbrücke verbergen.
Wie seine Protagonistin war auch Strunk dabei, als die Brücke 1974 eingeweiht wurde.
Beim Suizid habe ich immer die Vorstellung gehabt, dass ich nachts auf die Kühlbahnbrücke gehe und mich dann irgendwie runterfallen lasse. Ich halte den sozusagen freiwilligen Abschied, so will ich es mal nennen, um die Dramatik ein bisschen rauszunehmen, nicht nur für möglich, sondern für eher wahrscheinlich.
In der Erzählung Mezzomix stirbt ein Mann gerade noch rechtzeitig, bevor er auf Druck seiner Partnerin mit dem Fitnesstraining beginnen soll. Heinz Strunks oft trist grundierte Erzählungen leben von der innovativen Sprache des Autors und von seiner großen Gabe für genaueste Beobachtungen. Und natürlich von seinem Sinn für Skurriles. In The Voice können Menschen die Stimme eines berühmten Sprechers nicht mehr ertragen und blaffen ihn deshalb im Alltag an.
The Voice verlässt die Wohnung jetzt nur noch für Einkäufe und Behördengänge. Wenn es sich mal gar nicht vermeiden lässt, dass er spricht, verstellt er die Stimme und piepst wie ein Vögelchen. Oft wird er nicht verstanden, er täuscht dann eine Erkrankung des Kehlkopfes vor.
Oft muss man laut auflachen bei diesen 36 originellen und auch berührenden Geschichten, die manchmal nur aus wenigen Sätzen bestehen. Für eine Erzählung hat sich Strunk einen Gendefekt ausgedacht. Die Stimmfrequenz des betroffenen Mannes erhöht sich so lange, bis sie von seinen Mitmenschen nicht mehr wahrgenommen werden kann.
Bei 60.000 Hertz wurden die Igel in seinem Garten auf ihn aufmerksam. Ab 190.000 Hertz begannen die Fledermäuse seine Nähe zu suchen. Jetzt sitzt er nachts auf seinem Lieblingsstuhl im dunklen Wohnzimmer und lässt die Terrassentür auf. Dann kommen sie hereingeflattert und sie verständigen sich im Ultraschallbereich.
Apropos Terrasse.
Wir sitzen hier auf dieser schönen Terrasse und ich würde mal sagen, mehr braucht's nicht für mich. Meine Wohnung ist nicht besonders groß, aber ich bin eine Person, 63 Quadratmeter mehr brauche ich da auch nicht. Ich habe ein schönes Auto und das ist so mein Luxus. Und das, was mein Leben ausmacht oder was mich umtreibt, ist irgendwo dann mein Werk. Also mehr, also ich finde so wirklich, ich habe absolut genug.
Außerdem hat Heinz Strunk ja nun auch noch seine erste Petersilie-Pflanze im Topf und schon länger eine Terrassendusche hinter dem Sichtschutz.
Wenn es hier im Sommer sehr heiß wird, dann springe ich alle halbe Stunde unter die Dusche. Das kann ich hier machen, ohne dass ich irgendwie befürchten muss, dass mich jemand hier nackt rumhopsen sieht.
Das klingt recht fröhlich. Und vielleicht bringt das Alter Heinz Strunk ja auch sonst weniger schwermütige Tage.
Das wäre sehr schön und wünschenswert, ne? Also deswegen halte ich auch noch durch.
Heinz Strunk befragt von Tobias Wenzel über sein neues Buch, das heute erschienen ist. Knapp 90.000 Euro ist ein wichtiger zweiter Preiswert, der heute wieder in 5 Sparten vergeben worden ist. Der japanische Premium Imperiale, gestiftet vom Königshaus. Als Bereicherung der Weltgemeinschaft in Malerei, Bildhauerei, Architektur und Theaterfilm werden in diesem Jahr der Schotte Peter Doig, die Serbin Marina Abramovic, der Portugiese Eduardo Soto de Moura, der Ungar Andras Schiff und die Belgierin Anne-Therese de Kersmarker geehrt. In 6 Städten ist diese Entscheidung wieder zeitgleich bekannt gegeben worden. In Berlin seit vielen Jahren von Klaus-Dieter Lehmann, bis vor 5 Jahren Präsident des Goethe-Instituts. Schönen guten Abend, Herr Lehmann.
Guten Abend.
Alle Auszeichnungen für Künstlerinnen und Künstler vom europäischen Kontinent, ist das purer Zufall?
Es ist in dem Fall schon etwas wie ein Zufall, dass nur europäische Preisträger da sind. Aber insgesamt in den 180 verliehenen Premier Imperiale Preise sind die Europäer tatsächlich in einer überwiegenden Zahl. Das heißt, die afrikanischen, indischen, südamerikanischen kommen vor, aber sie sind nicht in dem Umfang schon vorhanden. Aber wir achten darauf, dass wir als internationale Berater über unsere Landesgrenzen hinaus diese Länder bedenken. Und wir haben in den letzten 2-3 Jahren, gerade auch wir als deutsche Beratergruppe, eine Reihe von afrikanischen und auch indischen Preisträgern definiert.
Was mich noch gewundert hat, als die Preisträger bekannt gegeben wurden, war, dass Marina Abramović, die man ja für ihre Langzeit-Performances kennt, in der Kategorie Skulptur ausgezeichnet wird.
Ja, aber sie ist eine Skulptur und sie sieht sich auch so. Sie hat ja tatsächlich in diesen insgesamt jetzt 50 Jahren sich als Medium, als Objekt dargestellt. Das heißt, sie hat sich auch in einer Weise dem Publikum ausgesetzt, dass sie eine passive Rolle spielte und von dem entsprechenden Publikum her die Dinge akzeptieren musste, die auf sie zukamen. Sie war also im Grunde als Medium und damit als Skulptur zu definieren.
In der Begründung heute haben Sie gesagt, alle Ausgezeichneten, Zitat, schaffen entscheidende Grundlagen für Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit. Werden diese Kriterien für den Premium Imperiale auch immer wichtiger?
Ich denke ja. Und zwar deshalb, weil wir zurzeit eine Entwicklung haben, die mit Schlagworten oder auch mit einer zensurähnlichen Form die Vielfalt immer enger werden lassen. Das heißt, das, was die Kunst eigentlich kann, nämlich das Überraschende, das Neuartige zur Grundlage zu nehmen, entfällt. Und es gibt ein wunderbares Zitat von einem Maler, der sich geäußert hat zu Peter Doig, der sagte, im Grunde sind die Künstler Virtuosen des Unvorhersehbaren. Und das ist das, was der Premium Imperiale leisten muss, damit die Möglichkeiten, Veränderungen in dieser Welt tatsächlich auch auf den Weg zu bringen, in dieser Weise möglich sind. Und die Kunst ist eine Form, die diese Möglichkeit anbietet, weil sie nicht in einer rationalen Form schon abgeschlossen ist, sondern Öffnungen hat. Und diese Möglichkeiten kann man in dieser Form sehr nutzen. Das Ausdruckspotenzial kann neu definiert werden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Also das heißt, der Premium Imperiale ist mehr denn je auch ein Schutzschild für die freien Künste?
Das würde ich so sagen.
Sie haben heute auch unterstrichen, was die Ausgezeichneten an die nächste Generation weitergeben, sei ein Beitrag für das kulturelle Erbe einer sich verändernden Welt. Geht irgendwie in die gleiche Richtung, aber für mich stellt sich die Frage, welche Vorstellung von der Zukunft in diesem Satz stecken könnte.
In diesem Satz steckt die Zukunft, die in dem Wort Freiheit bereits von mir benannt worden ist. Wir haben eigentlich eine Situation, die zwei Entwicklungen verstärkt in den letzten Jahren in den Mittelpunkt gestellt. Das eine ist das ökonomische Prinzip, also das Nützliche als primäre Kraft für Entwicklungen genommen wird. Und das zweite ist das Spektakuläre. Das heißt, das sind Dinge, die in der unmittelbaren Einzigartigkeit aufleuchten und wie ein Komet wieder verschwinden. Und diese beiden Entwicklungen machen es schwierig, eine gemeinsame Linie in der Kunst und damit in der Gesellschaft zu haben. Wir können über Einzelfälle, die in sich isoliert sind, keine Grundlage schaffen, die für eine Gesellschaft wichtig ist. Und ohne eine kulturelle Grundlage kann eine Gesellschaft in der Zukunft auch nicht existieren. Und das ist genau der Punkt, der mit dem Premium Imperiale einen Ansatz hat, um deutlich zu machen, wir müssen in der Lage sein, die Dinge nicht nur auf der materiellen Basis zu sehen, sondern tatsächlich auch die Kreativität in der künstlerischen. Die Kunst, sie ist eben keine Spielwiese von Intellektuellen, sondern sie soll mitten im Leben sich befinden. Und das bedeutet, dass die Kunst eine entscheidende Grundlage für Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit schaffen kann und dass damit der Gesellschaft wirklich eine Chance gegeben wird, sich selber weiterzuentwickeln. Und in dieser Möglichkeit sehe ich wirklich große Chancen, sie in der Weise auch für die Zukunft nutzen zu können.
Sagt Klaus-Dieter Lehmann, der in Berlin heute die Ausgezeichneten des Premium Imperiale 2025 bekannt gegeben hat. Herr Lehmann, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Gerne, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katharina Keller.
Die beiden Männer, die den sogenannten Robin Hood-Baum in Nordengland illegal gefällt haben, müssen für über 4 Jahre ins Gefängnis. Das entschied das zuständige Gericht. Der ikonische Baum ist ein fast 200 Jahre alter Bergahorn, bekannt aus dem Hollywood-Film Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner. Der uralte Baum stürzte auf den ebenfalls weltbekannten römischen Hadrianswall, der zum Weltkulturerbe gehört und auch beschädigt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte die Aktion der beiden Angeklagten als sinnlosen Vandalismus bezeichnet. An dem Baumstumpf meldete die Wohltätigkeitsorganisation National Trust letzten August wieder erste Lebenszeichen. Der gefällte Rest soll künftig unweit von dem Ort ausgestellt werden, an dem er einst stand. Im Publikum einer Kulturveranstaltung zu sitzen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dass sich dabei die Gehirne der Zuschauer synchronisieren, fanden Neurowissenschaftler des University College in London heraus. Gemessen wurde die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem mobilen EEG in einer Tanzveranstaltung. Dabei beobachteten die Forscher zwei Momente der Synchronisation. Entweder bannte das Bühnengeschehen die Zuschauer in denselben Momenten, oder es waren die Erlebnisse der anderen Gäste, zum Beispiel, wenn ein Tänzer direkt mit einer Person aus dem Publikum interagierte. Guido Orks hat an der Studie mitgearbeitet. Im Deutschlandfunk sagte er:
Was schon überraschend ist, ist, dass das wirklich vom Choreografen systematisch vorhersagbar ist. Über ja nicht nur eine Vorstellung, sondern mehrere. Ne? Also, dass man wirklich die künstlerische Intention da sichtbar machen kann in der Hirnaktivität der Zuschauer. Und das hat so vor uns auch noch keiner gezeigt.
Der entscheidende Faktor dabei sei die soziale Erfahrung gewesen. Wenn sich eine Person alleine das Stück anschaute, waren die Reaktionen deutlich abgeschwächt. Touristen, die die Uffizien in Florenz besuchen wollen, dürfen künftig nicht mehr so viel fotografieren. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung. Grund für die Maßnahme ist ein Mann, der beim Aufnehmen eines Fotos kürzlich ein Ölgemälde aus dem 18. Jahrhundert beschädigt hatte. Er war rückwärts gestürzt. Der Zeitung zufolge beklagte der Direktor der Uffizien, dass Museen zu Kulissen für Social-Media-Inhalte degradiert würden. Künftig wolle man Verhaltensweisen unterbinden, die nicht mit der Würde des kulturellen Erbes vereinbar seien. Die Uffizien sind eines der meistbesuchten Museen Italiens. Die Folgen eines Handyfotos hatten im April schon in Verona für Ärger gesorgt. Ein Mann war beim Knipsen in einen juwelenverzierten Stuhl gestürzt. Kinobesucher in Indien kritisieren die Filmbehörde des Landes für die Zensur von Kussszenen im neuesten Superman-Film. An zwei Stellen, als sich der Superheld zu einem Kuss mit Lois Lane herabbeugte, springt der Film demnach plötzlich vorwärts zum Moment nach der Umarmung. Die Zensurbehörde hatte die Kussszenen als zu sinnlich eingestuft und vor dem Kinostart rausschneiden lassen. Einige Zuschauer beschweren sich nun über die Doppelmoral, dass die Behörde Gewalt und Frauenfeindlichkeit in indischen Filmen zulässt, nicht aber Küsse in einem Hollywood-Film. Küssen in Filmen ist in Indien nicht verboten, aber stark reglementiert und kulturell sensibel. In vielen Teilen Indiens gilt auch öffentliches Küssen als Tabu.
Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Ärzte und die Künste.
So heißt unsere Juli-Sommerreihe, in der zweiten Folge mit einem Mann, dessen Fernsehkarriere 1985 in einer Tatortfolge mit Schimanski, also Götz George, begann. Seit 1997 schickt er die Kommissare Ballhoff und Schenk in Köln als Pathologe auf die Ermittlerspur. Gemeint ist der Allgemeinmediziner Joe Bausch, viele Jahrzehnte Arzt in der JVA Werl. Schönen guten Abend, Herr Bausch.
Ja, guten Abend.
Kaum approbiert sind Sie ins Filmgeschäft eingestiegen. Wie kam es dazu?
Ich habe vorher Theaterwissenschaften, Germanistik, Politik studiert und wie das so ist, kaum gibt man sich mit der großen Liebe seines Lebens ab, taucht die Alte wieder auf und will einen wieder haben. Also bei mir war es so, dass nach dem Physikum ich die Angebote hatte, Theater zu spielen, dann halt eben auch in Filmen mitgespielt hatte. Und dann kam irgendwann jemand und sagte, ja, wir machen da so ein Tatort jetzt aus Köln und da ist eine kleine Rolle, der Gerichtsmediziner. Hast du denn Bock, hast das zu machen? Und ich habe gesagt, ich habe Bock. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich bis heute dabei würde. 26 Jahre. Aber ich bin anhänglich.
Durften Sie denn dann diese Figur auch prägen oder hat man Ihnen die vorgesetzt?
Naja, am Anfang hat man sich, also der Vorteil war, es gab die Idee für die Figur, aber wer das so richtig machen sollte, wie die aussehen sollte, da hatte man auch keinen Plan. Und insofern konnte ich die toll füllen mit meiner Präsenz, mit meinem Gesicht, mit meinem Kopf und hatte am Anfang halt eben auch die Möglichkeit, irgendwie auf die Texte Einfluss zu nehmen. Ich habe die die Kostümbildner beraten, wie Einschusslöcher durch den Armani-Anzug anzufertigen sind. Ich habe die Maskenbildner beraten, wie Schussverletzungen aussehen oder messerhaftig Verletzungen. Also es war halt einfach toll, dass man so zusammengearbeitet hat und konnte damit also auch das Genre Gerichtsmedizin, Rechtsmediziner im Tatort ja ein Stück weit prägen. Und ich hatte relativ viele Freiheiten. Die Regisseure haben mich gefragt, die Kollegen haben gefragt, was hast du geändert? Das ist zum Standardsatz jetzt in den letzten 26 Jahren geworden. Und es ist ja auch was Besonderes, dass man den im Endeffekt medizinisch am besten ausgebildeten Rechtsmedizin-Darsteller im deutschen Fernsehen beschäftigen kann.
Das ist ja auch ein Statement gegen medizinischen Mumpitz. Ich kann mich gut erinnern, dass wir sehr lange solche Serien nicht nur in deutschen, sondern auch in amerikanischen Produktionen sehen konnten, die, wer sich nicht auskannte, nicht merkte, was da für ein Mist erzählt wurde. Und wir deshalb umso glücklicher sein können, dass wir jetzt wissen, es hat Hand und Fuß, was Sie uns im Tatort sagen.
Ja, das ist toll und es ist vor allem nicht, macht es glücklich. Ich werde ja von richtigen Gerichtsmedizinern angesprochen und von Kollegen, die mir sagen, Joe, was du da in Köln machst, das ist noch am nächsten an einem Original. Das ist noch nearby Origin. Gott sei Dank gibt es dich da noch. Das ist ja auch schön, dass das von professioneller Seite so bewertet wird.
Sie haben gesagt, Sie sind ein anhänglicher Mensch. Nun sind Sie jahrzehntelang Gefängnisarzt gewesen, während Sie im Tatort aufgetreten sind. Gibt es da dann doch zwei Seelen in Ihrer Brust oder sind das die zwei Seiten einer Medaille? Wie passt das zusammen, Gefängnisarzt und Schauspieler?
Ich finde, dass Arzt und Schauspieler zu sein wirklich sehr viel miteinander zu tun hat, weil, wissen Sie, wenn Sie sich für Menschen nicht interessieren, Menschen nicht mögen, auch in ihren Abgründen und ihren Fehlern und in ihrem Leid, dann können Sie sie nicht darstellen. Dann sind Sie als Schauspieler, Sie können sie nachäffen, aber nicht authentisch wiedergeben. Und wenn Sie sich für Menschen nicht interessieren, in ihren Abgründen, in ihrem Leid, in ihrer Krankheit auch, und was es mit ihnen macht, dann können sie sie als Arzt vielleicht behandeln, aber sie werden sie nicht heilen. Und insofern haben beide Berufe für mich jedenfalls wahnsinnig viel miteinander zu tun. Unabhängig davon ist natürlich auch der Auftritt im weißen Kittel. Wir wissen, dass das ist ein besonderer Effekt. Das hat viel auch mit Schamanismus zu tun. Das genießt man auch ein Stück weit. Am Ende des Tages ist es in beiden Jobs so, du musst abliefern, sonst wirst du nicht dafür bezahlt. So einfach, oder du brauchst nicht mehr zu kommen.
Das ist jetzt interessant, was Sie sagen, denn unser erster Gast in dieser Serie gestern sagte, ein Arzt, der Kunst macht, der wird endlich mal gesehen, weil in seiner Professionalität mit dem weißen Kittel ist er zwar der, der entweder helfen oder nicht helfen kann, aber er kann sich vor der Kamera mit der Kunst einfach auch mal hinstellen und sagen, hier bin ich. Das geht ihm nicht so?
Das ist schon so. Ich sage immer, du kannst viel Gutes tun in deiner Praxis, hinter Gittern, im Krankenhaus, wo immer. Das wird nicht wahrgenommen, das wird nicht gesehen. Es gibt kaum jemanden, der man fragt, Herr Doktor, wie geht's Ihnen denn eigentlich so? Spätestens, wenn du zu der Filmproduktion kommst, wirst du gefragt, wie war das Essen, wie war der Flug, ist das Hotel in Ordnung, isst du vegan, brauchst du, hast du Allergien? Du wirst permanent befragt, du wirst davon auch gewertschätzt in der Art und Weise, wie wir das in unserem Beruf als Arzt eigentlich gar nicht kennen. Das sind so die Fragen, die wir dem Patienten stellen. Und jetzt auf einmal steht man selber da. Ich habe das sehr genossen. Auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass man auf einmal sagt, dieser Typ da, wie der ist Arzt und wo arbeitet der? Also bei mir ist es so, dass mein Job im Knast eigentlich über die Darstellung des Rechtsmediziners im Kölner Tatort dann auf einmal eine gewisse Aufmerksamkeit erlangt hat, dass man gesagt hat, ist ja spannend, was der da macht, Ansonsten wäre es vorher ein Closed Job gewesen und plötzlich interessierte es die Öffentlichkeit, weil man dachte, was macht der Kölner Rechtsmediziner hinter Gittern? Dass das mein Hauptjob war, das hat erstmal gar nicht so sehr interessiert. Insofern ist das, was der Kollege gesagt hat, durchaus richtig. Wahrgenommen wird man nicht unbedingt in seiner Profession, aber ich meine, es sind beides Professionen, aber manchmal ist die in der Öffentlichkeit stattfindet, dann halt die interessantere.
Über Ihre Jahre als Gefängnisarzt haben Sie ja auch Bücher geschrieben und für Ihre Verdienste um einen menschlichen Strafvollzug sind Sie von der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation ausgezeichnet worden. Zum Schluss, Herr Bausch, wie groß und wichtig ist für Sie als Arzt und Schauspieler Kultur?
Es ist unendlich wichtig. Es ist alles, was Menschen ausmacht, alles, was ihre Sehnsüchte, ihre Träume, aber auch ihre Existenz ausmacht, es findet Niederschlag in der Kultur. Und deshalb ist es ein wunderbarer Platz, auf dem man sich tummeln darf. Und es ist etwas, was wir mit Klauen und Zähnen gegen jeden verteidigen müssen, der meint, das irgendwie irgendwo einstampfen oder verkürzen zu müssen. Insofern ist das als Arzt sozusagen, das sind ganz notwendige therapeutische Eingriffe.
Sagt Joe Bausch und ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Schönen Abend noch und alles Gute.
Ihnen auch. Dankeschön. Danke.
Morgen erzählt in unserer Sommerreihe Lassen Sie mich durch, ich mach Kultur, ein ehemaliger Zahnarzt, wie er zum Chef einer Kunstgalerie wurde. 3 Sommerwochen in Avignon. Seit fast 80 Jahren sind sie dem Theater gewidmet. Fazit hat nach der diesjährigen Festivaleröffnung berichtet. Heute geht es um einen Programmpunkt, den der Chef Thiago Rodriguez bei seinem Amtsantritt 2023 eingeführt hat. Gastsprachen. Eberhard Spreng ist weiterhin in Avignon. Welche Gastsprachen gab es in den vergangenen Jahren? Welche ist es in diesem?
Ja, im ersten Jahr seiner Direktion, seiner Leitung des Festivals, vor 2 Jahren war es das Englische. Das hat uns alles erstmal überrascht und gewundert, weil ich dachte, das ist ja nicht besonders originell. Im letzten Jahr war es das Spanische und in diesem Jahr ist es das Arabische. Und warum überhaupt diese Gastsprachen von Thiago Rodriguez eingeführt worden sind als ein wesentlicher Fokus, das erklärt er in einem O-Ton.
Depuis Avignon, nous choisissons de regarder le monde organisé, connecté ou désorganisé aussi par les langues.
Wir hier in Avignon verstehen die Sprachen als entscheidend bei der Frage, wie die Welt verstanden wird, wie man mit ihr verbunden ist. Staatsgrenzen oder Nationalitäten interessieren uns dabei wenig. Deshalb laden wir auch kein Gastland ein, sondern eine Sprache und damit ihre historischen, geografischen und kulturellen Zusammenhänge. In diesem Jahr ist dies das Arabische, die 5. der Weltsprachen. Sie ist in vielen Jahrhunderten eine Sprache der Aufklärung, der Erfindungen und des Wissens gewesen. Sie ist aber auch eine sehr vielfältige Sprache. Man könnte daher eigentlich statt von der arabischen auch von den arabischen Sprachen sprechen.
Also bleiben wir bei diesem Programmschwerpunkt. Sie haben sich aus der laufenden Vorstellung von nur weggeschlichen. Worum geht es in dem Stück, das aus dem Arabischen übersetzt Licht heißt?
Ja, es geht tatsächlich um die Hoffnung, der dort versammelten arabisch-französischen Equipe, es sind mehr als 20 Sprecher und Musikerinnen und Musiker auf der Bühne versammelt. Es geht um die Hoffnung, dass die arabische Poesie, die arabische Sprache mit An-Nur, mit der Erleuchtung sozusagen in unsere dunklen Zeiten eine Erleuchtung, eine Helligkeit hineinbringen kann. Und wie in einem Prolog eigentlich schon ein programmatischer Auftrag für diesen Abend gegeben wurde. Das war ein bisschen überraschend. Es hieß da eben, dass die arabische Poesie da auch gegen den Völkermord, Genozid im Gaza antreten wollte. Das fand ich ein bisschen kurzschlüssig. Also diesen weiten Raum der arabischen Poesie so dermaßen auf einen politisch aktuellen Zweck hin zu fokussieren, war ein bisschen merkwürdig. Es gab dann einen sehr feierlichen Ton, einen Beschwörungston, etwas, was fast wie so eine Liturgie war, ein Feiern der arabischen Poesie von Mahmoud Darwish bis zu vielen anderen, der Gegenwart und der Vergangenheit und das im Wechselgang zwischen französisch, arabisch, musikalischen Elementen. Auf jeden Fall ein nicht uninteressanter Abend, der noch bislang die Nacht weitergehen wird.
Gestern gab es eine Verbeugung vor der großen ägyptischen Sängerin Umm Kulthum, die vor einem halben Jahrhundert gestorben ist. La Voix des Femmes, die Stimme der Frauen. Hören wir mal ein bisschen. Ja. Eberhard Spreng, eigentlich müsste man sich viel länger in diese Musik hineinfallen lassen können. Wie haben Sie diesen Abend erlebt?
Ja, auf der musikalischen Ebene fand ich das relativ überzeugend, was Zeid Hamdan, ein libanesischer Musiker, dort arrangiert hat für ein sehr kompaktes, kleines Orchester. Weil wir müssen uns vorstellen, das Umm Kulthum Orchester, das waren mal locker 15 Streicher und viele weitere Instrumente. Also ein Orchester von 20 bis 25 Menschen, die diese wunderbare große Stimme begleitet haben. Hier sind es gerade mal 6, maximal 7 Musikerinnen und Musiker, die das mit elektronischer Unterstützung tun. Und dort trotzdem, wie ich meine, im Beispiel war es irgendwie hörbar, einen relativ breiten Sound produzieren können. Wir erleben einen Abend, wo diese Umm Kulthum-Lieder abwechseln mit modernen Raps. Es sind übrigens auch nicht nur, obwohl es La Voix des Femmes heißt, also die Stimme der Frauen. Es sind nicht nur Frauen auf der Bühne, die dort singen, sondern eben halt ein junger Rapper und so weiter. Und dieser Wechsel zwischen dieser Umm Kulthum-Musik und den modernen Ansätzen hat eigentlich dramaturgisch nicht wirklich funktioniert. Also das, was an Stimmung aufgebaut wurde, vielleicht über einige Minuten, brach dann wieder in einer anderen Musikrichtung zusammen, sodass der Abend insgesamt eigentlich ein bisschen enttäuscht war für ein Publikum im Papstpalast, immerhin fast 2000 Leute, die dann sehr unschlüssig waren und nicht genau wussten, was sie mit diesem Abend anfangen sollen.
Ja, Sie scheinen mir auch ein wenig hin und her gerissen. Was haben Sie denn wahrgenommen, wie der arabische Schwerpunkt bislang beim Publikum, also bei Ihren Mitgenossinnen und Genossen in Avignon angekommen ist?
Ja, es wird sehr kontrovers diskutiert und es kommen sehr viele Kritikpunkte. Man muss dazu sagen, es sind 10 Produktionen aus 7 arabischen Ländern. Aber bis auf das Beispiel des Irak sind alle diese Länder, haben eine Küste am Mittelmeer. Also das ist im Grunde genommen die mediterrane arabische Welt, also vor allem der Maghreb, allerdings auch Syrien. Und auch was die Statistik betrifft, 4 dieser 7 Länder haben entweder aktuell oder in der Vergangenheit militärische Auseinandersetzungen, das heißt heiße Konflikte. Was ein bisschen fehlt, um das Arabische als Gastsprache zu feiern, es fehlen die dramatischen Ansätze, es fehlt einfach an Theaterliteratur. Das hängt aber auch mit diesem euro-arabischen Koproduktionsmodell zusammen. Dann möchten natürlich die Kulturmanager hier lieber Tanz einladen und Produktionen, die besser für die europäisches Publikum zu vermitteln sind, als das Arabische. Und die Autorinnen und Autoren klagen auch dann, wenn sie Projekte entwickeln in arabischer Sprache, dass sie eigentlich keine europäischen Co-Produzenten finden. Also da ist ein Problem innerhalb des Spektakelproduktionssystems, vielleicht aber auch in der Programmabteilung des Festivals, das im Grunde genommen ein bisschen unmutig all die Positionen einlädt, die eigentlich im Grunde genommen auch in der Vergangenheit in europäischen Kulturhäusern immer wieder mal zu sehen war, vor allem Tanzpositionen und Ähnliches. Und das scheint mir nicht wirklich stark genug als Setzung für dieses Festival zu sein.
Sie haben mir ja schon am Anfang gesagt, als Sie aus dem noch laufenden Stück gekommen sind, dass auch die Situation in Gaza ein Thema bei diesem Festival in Avignon, gerade auch bei diesem Schwerpunkt ist. Wie tief wirkt das denn ins Programm hinein, beziehungsweise wie viel Wirkung kommt bei Ihnen an?
Es hat vor allem medial eine große Reaktion darauf gegeben, dass sich Thiago Rodriguez doch relativ deutlich mit dem Problem der Gazawi, also der Bevölkerung in Gaza, solidarisiert. Die rechten Medien schäumen, behaupten, das sei also wirklich eine Schande, dass das Festival in Avignon, diese wirklich traditionsreiche Kulturschau, sich so in Dienste einer Position stellt in diesem Konflikt. Die Musikerinnen und Musiker, vor allem auf der Bühne, tragen dann andererseits T-Shirts, dem sie ganz klar ihre Solidarität mit den Gazawi ausdrücken. Am Ende des Konzerts gestern gab es dann einen Applaus und Free Palestine-Rufe, angeregt eben halt von Zeid Hamdan auf der Bühne. Also mir kommt das alles ein bisschen so vor, als wollte jetzt quasi die Kultur sich da klar positionieren und möglicherweise ein bisschen undifferenziert in diese ganze Situation hineinschauen. Und das finde ich problematisch. Auf jeden Fall steht Thiago Rodriguez da im Moment bei der rechten Presse stark in der Kritik. Aber das ist ein Mechanismus, der in ganz Europa funktioniert. In Deutschland wäre das nicht anders.
Ebert Spreng in Avignon vom Festival d'Avignon. Es läuft noch bis zum 26. Juli. In Gregor Sanders Kulturpresseschau geht es natürlich gleich auch um Ursula Krechel. Aber erstmal geht es um das Ich-Gefühl.
Identitäten sind volatil, behauptet Ambros Weibel in der Taz und weiter. Man bekommt sie übergestülpt bei Geburt, qua Staatsbürgerschaft oder durch kulturelle Tradition, Taufe, Kommunion, Firmung. Plötzlich ist man Deutscher oder Katholik. Aber Weibel geht sogar noch weiter und behauptet, das Bayerische ist heute sozusagen das einzige noch im Angebot befindliche positive gesamtdeutsche Identitätsangebot, nachdem Preußentum und Wirtschaftswunder Autoland sich erledigt haben. Bayern ist heute gerade auch im Ausland Deutschland. Aber sieht man das denn im Inland genauso? Fast möchte man meinen, dass der Taz-Kollege Volkan Arj ein paar Zeilen tiefer seine Identität eher für sehr konkret und unbayerisch hält, wenn er in schönster Alliteration fragt: Würstchen, Worte, Wirklichkeit, wer ist hier Migrant? An seinem Lieblingsimbiss in einem Berliner Viertel, in dem fast zwei Drittel der Menschen einen Migrationshintergrund hat, an einem Brennpunkt-Imbiss also, erfährt er: Eine Migrationsquote sei ein mögliches Modell für Schulen, das habe Bundesbildungsministerin Karin Prien beim Grillen mit dem Chefredakteur der Zeitung Welt gesagt. Während er fast schon streberhaft integriert Currywurst mit Pommes isst, stellt er punktgenau die richtigen Fragen, nämlich wer mit dieser Quote eigentlich gemeint ist. Kinder, die kürzlich nach Deutschland gekommen sind, Kinder, deren Eltern eingewandert und die selbst in Deutschland geboren worden sind, oder doch Kinder, deren Großeltern vor noch viel längerer Zeit nach Deutschland gekommen sind und die sich von Jan, Pia und Philipp heute nur noch dadurch unterscheiden, dass sie Jan, Jamile und Aileen heißen? Außerdem möchte Arsch noch einen Hinweis an die Bildungsministerin loswerden, den wir gern wiederholen, nämlich, dass nicht der Migrationshintergrund den Bildungserfolg eines Kindes bestimmt, sondern die sozialen Verhältnisse, in denen es aufwächst. Das ist ein Satz, der vermutlich auch Ursula Krechel gefallen würde, denn die diesjährige Büchnerpreisträgerin ist eine explizit politische Autorin oder, wie es Richard Kämmerlings in der Tageszeitung Die Welt ausdrückt, egal ob Gedicht, Roman oder Essay, alle Werke von Krechel durchzieht eine besondere politisch-poetische Energie. Andreas Platthaus freut sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über ihre Vielseitigkeit. Mit Ursula Krechel ist dann auch nach vielen Jahren wieder einmal eine ausgewiesene Theater- und Hörspielautorin mit dem Büchnerpreis bedacht worden. Solche Multimedialität ist selten geworden. Und Marie Schmidt beschreibt in der Süddeutschen Zeitung den Krechel-Stil ganz konkret. Ursula Krechel schreibt in weit ausschweifenden Satzbögen, die das Sprachmaterial der lärmigen Öffentlichkeit einsaugen, ausprobieren, durchkauen und manchmal als konkretes Gedicht eines semantischen Feldes wieder ausspucken. Uns fehlt jetzt hier zum Abschluss nur noch ein bisschen gute Musik und die Frankfurter Rundschau schlägt da die Band Wet Leg vor. Die Schulfreundinnen Rhian Teasdale und Hester Chambers von der britischen Isle of Wight wurden 2022 nach einer Reihe hinreißender Hitsingles wie Chaise Long zu Everybody's Indie Darlings. Ihr Debütalbum brachte selbst Leuten, die mit Pop schon abgeschlossen hatten, musikinduzierten Spaß und Euphorie zurück, schwärmt Christina Mohr. Den beiden jungen Frauen haben sich nun noch drei junge Männer angeschlossen und das häufig so schwierige zweite Album war ganz offensichtlich auch kein Problem. Durch unzählige Konzerte gereift und versiert, verlassen Wet Leg den Bereich charmant unprofessioneller Niedlichkeit, ohne ihre Schrägheit zu verleugnen. Schneidende Gitarrenriffs leiten über zu Wet Legs charakteristischen Sprechgesangpassagen, die in wilde Refrains zum Mitsingen münden. Und glaubt man dann noch der Überschrift dieser hymnischen Kritik, dann ist das alles auch ziemlich romantisch.
Gregor Sanders Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.